Wir stehen beim Josaphat, 2. Chronik, 2. Chronika 20.
Das muss Freitag gesprochen werden, das ist das Versprechen der Sinn. Also ich bin um 8:30 da.
2. Chronika 20. Von Vers 31 an. Also wir hatten die Geschichte des jungen Königs Josaphat besprochen und kommen so ungefähr zu Ende damit. Und Josaphat regierte über Juda und war 35 Jahre alt, da er König war, und regierte 25 Jahre zu Jerusalem. Wer nur gut rechnen kann, kann sich ausrechnen, wie alt er geworden ist. Seine Mutter hieß Azuba, eine Tochter Silhis. Und er wandelte in dem Wege seines Vaters Asa und ließ nicht davon, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das ist schön ausgedrückt. Er ließ nicht davon, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nur die Höhen wurden nicht abgetan, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht geschickt zu dem Gott ihrer Väter. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, beides, das erste und das letzte, siehe, das ist geschrieben in Geschichten Jehus des Sohnes Hananis, die aufgenommen sind ins Buch der Könige Israels. Danach vereinigte sich Josaphat, der König Judas, mit Ahasja, dem König Israels, welcher war gottlos in seinem Tun. Und er vereinigte sich mit ihm, Schiffe zu machen, dass sie aufs Meer führen, und sie machten die Schiffe zu Ezion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresa, weissagte wieder Josaphat und sprach: Darum, dass du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat der Herr deine Werke zerrissen, und die Schiffe wurden zerbrochen und konnten nicht aufs Meer fahren. Und nun müssen die gleich noch aufschlagen, 1. Könige, das ist ein bisschen weiter vorne, nicht? Erste Könige 22. Da heißt es, Vers 49. 1. Könige 22, 49. Und Josaphat hatte Schiffe lassen machen aufs Meer, die nach Ophir gehen sollten, Gold zu holen. Aber sie gingen nicht, denn sie wurden zerbrochen zu Ezion-Geber. Dazumal sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat: Lass meine Knechte mit deinen Knechten in Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Die beiden Geschichten gehören zusammen und sie sind im Anfang ein bisschen verblüffend, weil es im 2. Chronikerbuch heißt, er vereinigte sich mit Josaphat, mit Ahasja, und da heißt, er wollte nicht. Ich erkläre Ihnen das gleich. Ich habe so ein paar Punkte. Der erste Punkt ist der, wie schwer lernen wir doch Gehorsam gegen lebendigen Gott. Wie widerstrebend ist unser Herz. Es gibt mal in Psalmen so ein ganz drastisches Wort dazu. Das heißt, seid doch nicht wie Maultiere. Ich weiß nicht, ob Sie Maulesel kennen. Also Pferde können sehr störrig sein, Esel können noch störriger sein, aber ein Maulesel, der ist also non plus ultra an Störrigkeit, nicht? Und die Bibel spricht ungeheuer drastisch, nicht? Seid doch nicht wie Maulesel. Wenn Gott rechts will, dann wollen wir links, und wenn Gott links will, dann wollen wir rechts. Es ist unendlich schwer, dass ein Herz wirklich unter die Zucht des Geistes Gottes kommt. Und davon wissen Sie ja alle zu reden, nicht hoffentlich. Wer davon nicht zu reden weiß, der gehört noch nicht ganz in diese Stunde für fortgeschritten. Doch Josaphat macht uns das deutlich, wie schwer wir unter die Zucht des Geistes Gottes kommen. Es wird hier von ihm erzählt, dass er einen Weg geht, der sich schon einmal als verkehrt erwies. Darf ich wieder mal darauf hinweisen, dass es einfach großartig ist, dass die Bibel ganz offen von den Sünden der Heiligen redet. Die Bibel kennt Heilige. Heilig ist, was dem Herrn gehört. Heilige Geräte waren im Tempel, goldene Pfannen zum Räuchern. Ich sage immer, da durfte nicht der Hohepriester und die Frau des Hohen Priesters sonntags ihre Pfannkuchen drin backen, sondern die waren ausschließlich für den Dienst des Herrn. Es gab heilige Gewänder, die konnte der Hohe Priester nicht, wenn er im Auto in Siebengebirge fuhr, anziehen, sondern die waren im Dienst des, am Tempel bestimmt. Verstehen Sie? Heilig heißt ausgesondert für Gott. Und so gibt es Menschen, die dem Herrn gehören. Jeder, der sich von Herzen bekehrt hat zum Herrn, bekommt der Bibel den Ausdruck, den Namen Heilige. Die katholische Kirche hat das sehr verwischt, indem sie aus Heiligen Leute gemacht hat, die Überschuss an guten Werken haben. Das gibt's ja gar nicht. Wir sind allzumal Sünder nach der Bibel. Wir sind allzumal Sünder. Wie kann es Überschuss an guten Werken geben? Nicht? Und die Maler des Mittelalters haben die Heiligen gemalt mit so einem Ring um den Kopf, so einem Strahlenglanz, einer Aureole. Das ist falsch gesehen. Nach der Schrift und die allein ist für uns maßgebend, sind heilige Menschen, die sich zum Herrn bekehrt haben und sagen können, ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm. Und nun spricht die Bibel ganz offen von den Sünden der Heiligen. Sie sagt, Heilige sind Menschen, die nicht sündlos sind. Ich sehe Sie, da habe ich so seelsorglich so einen Kampf auf meinen jungen Kerl. Da sagt einer, ich habe mich zu Jesus bekehrt, aber ich gehöre ihm immer noch nicht. Warum nicht? Ich habe noch mit der und der Sünde zu tun. Da sage ich, Mensch, wenn du warten willst, bis du sündlos geworden bist, um dem Herrn zu gehören, dann wird es nie dazu kommen. Der Herr nimmt Sünder an, auch Leute mit ihren schlechten Gewohnheiten. Christen sind die Heiligen Gottes, sind nicht sündlose Leute, sondern sind Leute, das ist aber sehr wichtig, die eine neue Stellung zu ihrer Sünde bekommen haben. Der Zachäus wird vielleicht noch manchmal sehr angefochten worden sein von der Habgier. Aber früher hat er mit Lust unrechtes Geld gescheffelt. Jetzt kämpft er gegen diese Neigung. Christen sind nicht sündlose Leute, aber Leute, die eine neue Stellung zu ihrer Sünde bekommen haben. Früher haben sie mit Freuden gesündigt und von ihrer Bekehrung ab wissen sie, dass ihre Sünden Niederlagen sind. Niederlagen. Und nun ist das einfach großartig, dass die Bibel so offen von den Sünden der Heiligen spricht. Wir sprechen auch gern von den Sünden der Heiligen. Wenn irgendwo ein Pastor eine böse Sache gemacht hat, dann erzählt man sich das mit einer gewissen Schadenfreude, nicht? Und gibt auch einen christlichen Klatsch, nicht? Gibt einen christlichen Klatsch. So spricht die Bibel nicht von den Sünden der Heiligen, sondern, ja wie, mit Traurigkeit. Wir spüren an so einer Stelle, wie die Bibel einfach eine Welt der Wahrhaftigkeit ist. Hier wird auch nicht verschwiegen, dass ein Abraham mal den Glauben verlor und gelogen hat. Und da wird nicht verschwiegen, dass der Jakob nicht warten konnte, bis ihm die Verheißung zufällt, sondern sie mit List erschlichen hat. Und da wird nicht verschwiegen, dass ein Josef hat, dieser gesegnete Mann Gottes, nun schon wieder in die alte Geschichte kommt, dass er sich verbündet mit den Gottlosen. Verstehen Sie, das gehört für mich zum Großartigen. Ich erinnere mich, wie im Hitlerreich, da gab es so ein Blatt, der Stürmer, erinnern Sie sich? Ein Blatt, von dem mal einer sagte, ich würde es nicht mit der Dreck, mit der Kohlenzange anfassen. Aber das war also öffentlich ausgehängt und so las ich es, es hing da unten in der Weiglestraße. Und da war mal so aufgezählt, was die Heiligen des Alten Testaments für üble Kerle waren. Und da waren all die Sünden der Heiligen rausgestellt. Da habe ich gedacht, die Bibel gibt hier so eine Blöße, dass solche Hanaken tatsächlich sich dran aufregen können. So eine Blöße gibt es hier. Warum? Weil sie die Welt der Wahrheit ist. Sie verschweigt das nicht. Und wer mit Jesus zu tun kriegt, kommt darum auch in die Welt der Wahrheit. Wenn Sie die Bibel lesen, kommen Sie in die Welt der Wahrheit. Und dann fangen Sie an, auch Ihre eigene Sünde Sünde zu nennen. Und dann fangen Sie an, Ihre eigene Sünde dem Herrn zu bekennen, vielleicht auch Menschen. Was ist die Sünde des Josaphat? Die Sünde des Josaphat ist, hier ist jetzt noch Stuhl frei. Kommen Sie doch wieder. Sie sind einfach schon frei hiervon. Machen Sie eben frei. Lassen Sie nicht immer zwischendurch die Stühle frei da hinten. Die armen Leute haben keinen Platz. Nicht. Ja. Wir erinnern uns, dass als wir die Geschichte des Josaphat anfingen, das mag etwa im Januar gewesen sein oder wann, ich weiß nicht mehr genau, dass wir da hörten, wie er sich verbündet hat. Er war der König Judas mit dem König Israels in Samaria. Mit dem abgöttischen König Ahab. Dem hat er sich verbündet. Und kam dann in böse Geschichten. In der Bibel steht, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Wir werden dauernd in einer Welt des Unglaubens leben müssen. Aber lieben Freunde, es gibt eine Grenze, wo ein Kind Gottes sich verbünden kann mit den Ungläubigen. Also eine Grenze ist zum Beispiel die Ehe. Ich kann mir nicht denken, dass ein Kind Gottes und ungläubige Menschen heiratet. Wenn sie nach Ehe einen Teil später bekehrt, ist die Sache anders. Darüber schreibt der 1. Korintherbrief. Aber ich erlebe so oft, dass da so ein Mädel kommt und sagt, hab da einen jungen Mann, den will ich heiraten, er ist zwar kein Christ, nicht, aber ich denke, es ist meine Aufgabe, ihn zum Herrn Jesus zu führen. Ich habe noch nie erlebt, dass da was draus geworden ist aus dieser Unternehmung, nicht? Sondern hier gilt einfach das Wort, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Für Josaphat war es eine andere Geschichte. Er hatte sich mit König Ahab verbündet, vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Geschichte vom Januar, wo der Ahab ihn dann in einen ganz üblen Raubkrieg hineinzog und ihn ganz schrecklich dumm gemacht hat und der Josaphat beinahe ums Leben kam. Gott hat die Hand über ihm gehalten, aber als er zurückkam, hat ein Prophet vor allem Volk den Josaphat gestraft. Solltest du den Gottlosen helfen? Und das war für ihn eine Lehre. Und sie hat ziemlich ein Leben lang vorgehalten. Aber nicht ganz. Jetzt lesen wir, nachdem eigentlich die Josaphat-Geschichte zu Ende ist, es war in Vers 32 schon die Summe seines Lebens genannt. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und da kommt auf einmal hinterher noch so am Ende, dass er sich nochmal mit dem König Israel verbündet hat. Der Ahab war nun schrecklich umgekommen, der gottlose König Ahab in Israel. Der war schrecklich umgekommen. Gerichte Gottes waren über ihn und seine Frau ergangen. Die Hunde hatten ihr Blut geleckt, wie es der Prophet Elia gesagt hat. Und was tut der Josaphat? Er verbündet sich abermals jetzt mit dem Sohn. Mit dem Sohn Ahasja, von dem es heißt, Vers 35, welcher war gottlos in seinem Tun. Ein Bündnis, was nicht nach dem Willen seines Herrn war. Da hat er seinen Heiland nicht gefragt, bei diesem Bündnis. Da war er nicht vom Geiste Gottes regiert. Und es wird hier deutlich, wie ein Christenleben ein Kampf wird. Zwischen unserem eigenen Wollen, zwischen unserem Fleisch und Blut und zwischen dem Heiligen Geist, der uns regieren will. Keine Frage, ich bin als Jesus-Jünger sehr glücklich geworden. Aber es ist ebenso keine Frage, dass ich in meiner Bekehrung in einen Kampf gekommen bin, der nur schließt mit unserem Tode. Lieben Freunde, man setzt innerlich keinen Speck an, wenn man Jesus Jünger wird. Man kommt in Kampf. Und ich denke mir, dass diese beständige Auseinandersetzung zwischen unserem eigenen Wünschen und Wollen und dem Regiment des Heiligen Geistes im Leben eines Jesusjüngers, dass dieser beständige Kampf die Jesusjünger so lebendig erhält. Sehen Sie, je älter Christen werden, desto deutlicher wird der Unterschied zwischen einem Weltmenschen und einem Christen. Ich kenne so viele alte Leute, knöderige, alte Bursen, drehen sich nur um sich selbst und ihr Podagram und was sie so haben, nicht? Und wenn ich an so alte Jesusjünger denke, die haben wahrscheinlich dieselben Altersbeschwerden, die ihre Kollegen im Alter auch haben. Aber was liegt über ihrem Leben für eine, ja, etwas von Taufrische, nicht? Ob sie gleich altern, werden sie doch fruchtbar und frisch sein. Und ich glaube, es kommt einfach daher, dass sie täglich Fleisch und Blut kreuzigen und täglich unter die Gewalt des Heiligen Geistes kommen. Dass sie immer wieder erleben, wie sie ungehorsam sind, dass sie Buße tun müssen, Vergebung brauchen, über sich traurig sein müssen. Sie kommen nie zur völligen Ruhe. Die kriegen wir im Himmel. Das ist eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Lassen Sie uns das ruhig auf uns nehmen. Nicht diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Es wird immer in unseren Liedern dann so gerühmt, nicht wahr? Das wird das Schöne einmal sein im Himmel, dass wir ohne Sünde, ohne diesen Kampf, ohne die Traurigkeit über uns selber, ohne Niederlagen sein Angesicht sehen. Also der Josaphat dokumentiert wieder einmal, wie schwer wir lernen. Er begeht dieselbe Sache, die er in seiner Jugend getan hat. Ein ganz trübes Bündnis gegen den Willen seines Gottes mit dem gottlosen König Israel. Zweitens. Von dem Moment an, wo er das tut, ist auf seinem Leben kein Segen mehr. Für einen Jesusjünger ist es maßlos wichtig, ob sein Leben auch im Irdischen gesegnet ist. Mein Gott kann mich durch große Enttäuschungen und Tiefen führen. Aber es kommt alles darauf an, dass ich weiß, er ist dabei. Er segnet. Er sagt Ja dazu. Josaphat hatte sich mit dem König Ahasja verbündet, so erfahren wir im Königsbuch, da in 1. Könige 22, um Schiffe zu bauen, die in Ophir Gold holen sollten. Wenn ich doch wüsste, wo Ophir ist, vielleicht führe ich auch hin, um Gold zu holen, damit ich endlich mal aus allen Kalamitäten im Weihlaus rauskäme, nicht? Also groß sind die Kalamitäten nicht. Ich habe letzten Sonntag 800 so und so viel Mark Kollekte für die Jugendarbeit gehabt. Nicht, das ist doch herrlich. Nicht? Aber jetzt muss ich das Dach neu decken. Da sind die Ziegel noch vor dem letzten Angriff. Und das ist alles undicht und da regnet es rein. Und das kostet dann 8000 Mark, verstehen Sie? Und wenn ich wüsste, wo Ophir wäre und ich hinfahren würde, vielleicht auch mal nach Gold gucken. Aber vielleicht ging es auch wie dem König Josaphat, dass ich unterwegs Schiffbruch erleiden würde. Sie wollten also Schiff ausschicken. Da liefen sie auf den Spuren eines Größeren. Das hatte vor ihnen schon der König Salomo getan. Als Salomo auf der Höhe seiner Macht war, da baute er eine Flotte und die fuhren in 3 Jahren einmal nach Ophir und brachten Gold und Faun und alle möglichen Schätze. Wo ist Ophir? Ich habe alle möglichen Lexika gewälzt, um rauszukriegen, wo Ophir ist, denn in der Schule habe ich nie gehört. Und ich sagte mir, vielleicht hast du gefehlt, nicht? Das ist so oft passiert. Aber es ist so, dass es kein Mensch weiß. Da sind die Gelehrten sich in die Wolle geraten und das ist gefährlich. Die einen behaupten, das wäre die afrikanische Küste gegenüber Madagaskar. Das wissen sie, wo das ist. Und die zweiten behaupten, das wäre irgendwo in Indien und dann noch ein drittes ist, ich weiß nicht. Es gibt 3 große Theorien über Ophir. Also das heißt mit anderen Worten, man weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig. Ist darum nicht wichtig bei uns, weil die Schiffe gar nicht dahin kamen. Es heißt hier, das ist eigentlich toll, und die Schiffe wurden zerbrochen und konnten nicht aufs Meer fahren. Das heißt, die wurden bei der Ausfahrt schon zerbrochen. Die sind wohl ausgefahren, im Moment geht ein plötzlicher Sturm an und die ganze mühselig erbaute Flotte ist in Teich. Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Ja. Der Prophet sagt ihm, dieser Eliezer, darum, dass du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat er, Herr, deine Werke zerrissen. Ich möchte nicht gerade behaupten, wie viele der Pilgerväter, die USA gegründet haben, die behaupten ja einfach, also wer wirklich dem Herrn gehört, der hat auch äußerlichen Segen, der bringt zu was. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, nicht. Aber das wissen wir alle. Unser Leben kann gesegnet oder ungesegnet sein. Ich erinnere mich mal so einen Tag, wo ich einfach keine Lust hatte und keine Zeit und was weiß ich, und so nervös, morgens meine Bibel zu lesen und zu beten. Und es war am Samstagmorgen, ich wollte meine Predigt tippen. Und dann habe ich mich gleich hingesetzt und angefangen, es drängten sich mir die Gedanken. Und da habe ich gesagt, nachher mache ich eine Stillzeit. Und ich habe kein Wort richtig tippen können. Ich verschrieb mich einfach dauernd, in der fünften Zeile habe ich gemerkt, also Gott sagt schon von vornherein nein. Erst geh in die Stille und bete nochmal über der ganzen Geschichte. Das wissen wir alle, wie das oft so gehen kann. Dass so ein Dach ungesegnet ist. Versteh mir im linken Bein auf und dann haben wir Krach mit unserer Frau und dann verbrennen wir uns im Mund, haben wir eine Kaffeetasse und verstehen Sie? Und es geht alles schief, vielleicht im sehr großen Schief. Erinnern Sie sich an ungesegnete Tage. Wir wollen das ganz ernst nehmen. Wir wollen das wirklich ernst nehmen. Es gibt ungesegnete Häuser. Was hilft ganze Christentum, wenn ihre Familie nicht durchsandt ist von der Gegenwart des Herrn? Was hilft unser ganzes Christentum, wenn unser Alltagsleben nicht, also nicht unser Berufsleben, nicht so ist, dass wir spüren, sprich ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wenden. Alle die Schiffe gebaut, nun geht alles schief, Pech, sagt die Welt. Nein, sagt der Prophet, nicht Pech, nicht Pech, der Herr hat deine Schiffe zerrissen. Er war nicht mit dir, er war gegen dich. Ich glaube, dass man ja das ganze Wesen dieser Welt so charakterisieren könnte. Es ist ungesegnet. Gucken Sie doch mal die Politik der letzten 50 Jahre an. Nicht? Da verbündet man sich, um Hitler niederzuwerfen. Herrliche Angelegenheit. Jetzt sitzt die Diktatur mittendrin. Nicht? Wie geht es jetzt weiter? Man hat alles, man hat das Gefühl, was angepackt wird, geht schief. Nicht? Ungesehen, eine Welt ohne Gott. Wenn ich ihn nicht für mich habe, dass er mich segnet, sprich ja zu meinen Taten, dann habe ich ihn gegen mich. Dann habe ich ihn gegen mich. Nun mag die Welt sehen, wie sie gegen die verborgene Hand fertig wird. Aber für Christenleute ist es eine ganz furchtbar ernste Sache, dass sie sich einfach fragen, bin ich in meinem Familienleben, in meinem Berufsleben, im Verhältnis zu anderen, bin ich ein gesegneter Mann. Ist er für mich? Lässt er mich merken, dass der Segen vom Himmel auf meinem Leben ist wie der Tau auf dem Fell? Es gibt ein schreckliches Wort, das mir furchtbar erschüttert hat im Buch hier. Das heißt, wo er zerbricht, da hilft kein Bauen. Wo er zerbricht, da hilft kein Bauen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo mir das so aufging. Das war vielleicht im Jahr 44. Da hatten wir unsere Jugendgottesdienste, die alten Krieger wissen das vielleicht noch, in der Schutzwehr. Und da war am Samstagnacht so ein Angriff wieder gewesen. Und da gingen wir nun in die Schutzwehr zum Gottesdienst. Und draußen standen Kolonnen und räumten auf. Und da fuhr mich da so ein Kerl da an, so ein 115-prozentiger. Sie, Zeit verschwenden! Wir haben keine Zeit zu beten, wir müssen arbeiten. Und dann klirrten sie mit ihrem zerbrochenen Glas. Und da habe ich gesagt, ja, und diese Arbeit, was kommt denn raus dabei? Diese Arbeit besteht bloß noch in Trümmer wegschaffen und übermorgen kommen neue dazu. Verstehen Sie, nehmen wir auf, der Mensch hat keine Zeit mehr für Gott. Und nun arbeitet erst recht keine Zeit für Gott. Und arbeitet noch mehr. Und es ist alles eine negative Arbeit. Ungesegnet. Armer Josaphat, das war eine schreckliche Sache. Wo er zerbricht, da hilft kein Bauer. Vielleicht sitzt jemand hier, dem dies Wort das Geheimnis seines Lebens lösen kann. Wo er zerbricht, da hilft kein Bauer. Da muss erst im Fundament etwas richtig gemacht werden, ehe das Leben gesegnet sein kann. Jetzt dritter Abschnitt. Nun, der Herr hat seinen Josaphat nicht gelassen. Das ist so schön, dass der Herr seine Kinder immer wieder zurechtbringt. Ich sagte, es ist die Rede von den Sünden der Heiligen. Aber wir müssen auch davon sprechen, von dem treuen Herrn, der seine Kinder nicht lässt, sondern sie zurechtbringt. Wie hat der Herr den Josaphat zurechtgebracht? Er hatte zwei Mittel. Das erste Mittel war sein Wort. Das Wort kommt zum Josaphat aus dem Mund des Propheten Eliezer. Das heißt hier, Vers 37, aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresa, weissagte wieder Josaphat und sprach. Dieser Eliezer bringt nicht eine religiöse Meinung auf den Markt. Weissagen heißt, im Auftrag des Herrn seine Botschaft ausrichten. Es ist mir toll, dass die neutestamentliche Gemeinde, das können Sie in Korintherbriefen sehen, die Predigt in der Gemeinde Weissagen genannt hat. Wir verstehen unter Weissagen, was so kluge Frauen tun aus dem Kaffeesatz, nicht also oder aus Karten legen, das nennen wir Weissagen. Man versteht sich manchmal direkt nicht mehr, wenn man biblisch denkt und Weltmensch. In der Bibel ist Weissagen im Auftrag des Herrn seine Botschaft ausrichten. Und denken Sie, das sollten sich alle, die reden, unsere Brüder hier, die Laienbrüder, die reden, und ich und alle Pastoren auf den Kanzeln merken, dass die im Neuen Testament eigentlich kaum das Wort Predigen vorkommt, sondern immer an dieser Stelle Weissagen. Im Auftrag des Herrn eine Botschaft ausrichten. Nicht? Es geht nach einer Predigt zum Beispiel nicht darum, dass jemand sagt, Sie haben schön gepredigt oder nicht gepredigt, nicht schön gepredigt. Sonst geht darum, ob ich da umgestanden habe. Das muss ich sagen. Ob es passt oder nicht passt. So sollte man weissagen. Ne? Nun, meine Freunde, wir sind arme Weissager, wir Pastoren und Redner von heute. Die Propheten des alten Bundes, denen ging's wie dem Jeremia. Du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Er muss die Botschaft sagen. Er richtet also ein Wort Gottes aus. Doch Herr ist gegen dich. Er hat dein Werk zerrissen. Das war ein Wort Gottes an Josaphat. Da kommt er zu sich. Das ist also die Wirkung des Wortes Gottes. Dass es uns ernüchtert, dass wir zu uns kommen. Meine Freunde, das haben wir jeden Tag nötig. Wenn Sie zwei Tage lang nicht die Bibel lesen, dann sind Sie schon wieder betrunken von der Welt und von sich selber. Und wer acht Tage nicht die Bibel liest, der ist besoffen von sich selber und von der Welt. Und dann lesen Sie ein halbes Kapitel der Bibel und da werden Sie zurechtgerückt. Da werden Sie nüchtern. Da sehen Sie, dass Welt ist, das Unerlöste. Und dass sie selber Gnade brauchen. Es ist wundervoll, wie Gottes Wort ernüchtert. Also, sehen Sie, wie ich jetzt von Leipzig abfuhr. Ach, so eine Schlacht, nicht eine herrliche Schlacht. Und Und also der Abschied, nicht wahr? Wir danken dir und ich dachte auch, herrlich, jetzt ist noch alles das hingekriegt und so, nicht? Und die ganze Aufregung und dann sitzt man da im Zug und um einem rum ist so ein Lebtag und dann ziehe ich meine Bibel raus. Und das ist richtig, als wenn einem gewaltsam einer packt und einmal auf einen anderen Boden stellt. So kann ich nur ausdrücken, nicht? Er wird groß, man selber wird klein, die Welt wird still und er redet. Gottes Wort bringt zurecht. Gottes Wort bringt zurecht. Verstehen Sie, darum bitten wir die Christen so. Kommen Sie nicht bloß mal in die Kirche, sondern haben Sie eine eigene Bibel zu Hause. Und haben Sie eine feste Zeit morgens oder abends, wo Sie für sich Gottes Wort lesen, anstreichen, was hinaus und darüber beten. Und es ist noch ein zweites, was den Josaphat zurechtbringt, nämlich, wir sprachen davon, dass Gott einfach in sein Leben eingreift und die Schiffe zerbricht. Unglück bringt uns schwer zurecht. Schon das Sprichwort sagt, es ist nicht schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und es bestimmt was dran, nicht? Und wenn auf einmal so ein Schlag ins Genick kommt, wissen Sie, denken Sie denn Josaphat, hat man Schiffe gebaut, er geht immer hin, er die Ausfahrt, riecht in der Böller und Kanonen und der Josaphat steht da und winkt, das weiß ich so oder so, oder nicht wahr, da ist immer Trara und Tete und dann fahren die stolzen Schiffe eins nach dem anderen raus und der Josaphat geht nach Hause, nicht wahr, und ist noch ein Sektfrühstück, da mit sämtlichen Prominenten von ihm. Und dann einmal kommt die Botschaft, sie sind alle schon kaputt. Den Schlag nicht. Nicht eins ist mehr nach Hause gekommen. Mit Mühe und Not vielleicht die Mannschaft an Land gerettet. Direkt vorm Hafen. Der Schlag. Und sehen Sie, ich kann mir vorstellen, wie der Josaphat auf einmal zurechtgerückt wird. Wie können solche Gerichte Gottes in unserem Leben zurechtbringen wirken. Ich möchte immer wieder sagen, wenn Sie was Schweres erleben, Sie haben ja nun keine Schiffe, die untergehen können, aber ähnliche Dinge erleben wir ja auch. Nicht? Wenn Sie was Schweres im Leben erleben, das ist so wichtig, dass man es nicht vergeblich erlebt, sondern das, was rauskommt dadurch, dass wir die Hand sehen, die uns zum guten Hirten führen will. Darf ich nochmal das schöne Beispiel brauchen? Da hat ein Mann einmal gesagt, Jesus hat eine Herde, doch Herr ist mein Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da sagte jemand, zu einer Herde gehört auch ein Schäferhund. Wenn die Schafe weglaufen, zu weit vom Hirten, dann kommt der Hund. Sie haben alle Angst vor ihm. Er beißt, er bellt. Aber er meint es gut, er treibt sie zum Hirten. Und hat ein Gottesmann gesagt, alles Leid, alle Schläge, alle Schwere ist der Schäferhund Gottes im Leben der Kinder Gottes, also in der Herde Gottes. Das Leid will uns, so wie es tut, auch wenn es noch so bellt, hintreiben zum Hirten. So ging es mit Josaphat, nicht? So ging es dem Josaphat. Es hat ihn zu seinem Herrn und Heiland hingetrieben. Der Schäferhund des Leides hat ihn hingetrieben zum guten Hirten. Und damit hat das Unglück und Leid seinen Zweck erfüllt. Ich sage mal, es ist schrecklich Schweres zu erleben, ohne dass rauskommt dabei für unser Leben. Nee? Wenn wir am Ende sind, müssen alle dunklen und schweren Tage uns ein Stück näher gebracht haben zum guten Hirten. Dann haben wir es nicht umsonst erlebt. Ja, jetzt möchte ich viertens noch ein Wort sagen über den wackeren Eliezer. Das ist also ein Prophet, von dem wir nichts wissen als die kleine Geschichte von Vers 37. Das ist wenig genug, immerhin, er steht doch in der Bibel drin und wir Leute vom Jahr 1959 sprechen noch von ihm. Hätte er sich auch nicht träumen lassen, dass Leute, die Auto fahren so und, nicht, und Stehkragen und Krawatten tragen und Pelz und was weiß ich, dass die mal von ihm reden würden. Aber er gehört nicht in die Reihe der großen Propheten wie Jeremia oder Jesaja oder Elia. Nur diese kleine Geschichte wissen wir. Er mag ein Seelsorger im Stillen gewesen sein. Aber da kommt seine große Stunde, wo der Herr ihm sagt, du trittst dem König entgegen. Es ist immer eine schlechte Sache, König entgegenzutreten. Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, sagen wir schon nicht. Und sagen wir eben schon nicht, passt so schön dazu. Und wenn der Fürst ruft, dann ist es immer für uns mit Herzklopfen verbunden. Und was meinen Sie, was für so ein Propheten, der war ja nicht bezahlter Hofprediger, sondern es war irgendein Handwerker, den der Herr berief. Was den das Herzklopfen gekostet hat, dem König diesen einen Satz entgegenzuschleudern. Doch Herr hat deine Werke zerrissen. Und das Tolle daran ist, den Satz hat er gesagt, als die Schiffe noch stolz im Hafen lagen, also noch gar nicht kaputt waren. Da sagt er, die sind schon kaputt, der Herr deine Werke zerrissen. Und dann kommt es hinterher und die Schiffe wurden zerbrochen. Das kommt hinterher. Der Josaphat war mit seinem Freunde Ahasja noch oben auf, als dieser Prophet ihm das entgegenschleudert. Mensch, da gehört Mut dazu, nicht? Da gehört Mut dazu. Was ist das schön, Menschen, die wirklich Werkzeuge des Herrn sind. Er hat nicht aus dem Temperament heraus da losgeschimpft. Das wäre zu gefährlich gewesen. Sondern im Auftrag des Herrn. Als der Saulus bei Damaskus zu Boden geworfen war, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, da geht der Herr hin und ruft den Ananias und sagt, Ananias, da ist ein Mann in der Gasse, die mal gerade heißt, der heißt Saulus, dem sollst du die Gnade in mir verkündigen. Da sagt Ananias, aber Herr, das ist doch ein Feind und Verfolger. Und da sagt der Herr zu ihm, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Oder übersetzt Rüstzeug. Ein auserwähltes Werkzeug. Ist das nicht schön, wenn das über einen Menschen gesagt wird? Auserwähltes Werkzeug. Auserwählt von ihm, aus der Masse fruchtloser Leben, die nur um Lebensstandard kämpfen, herausgewählt, Werkzeug des Herrn sein. Es ist Ihnen doch klar, dazu braucht man nicht, ohne weil das Theologie studiert haben, nicht? Ich sage nichts gegen Theologiestudium, ich habe es hinter mir, aber das hat damit gar nichts zu tun, nicht wahr? Amos war ein Rinderhirte. Tilman Siebel durch den Siegerland wurde, was ist, war ein Gerbermeister. Ach, ich möchte, Sie alle würden auserwählte Werkzeuge, die der Herr brauchen kann in seinem Dienst. Es fängt dann im eigenen Kreise an und so. Es reizt mich ja immer, so die Namen zu übersetzen. Die Namen dieser Leute. Und ich habe es hier nicht lassen können. Übrigens wissen Sie, dass der Eliezer, dass der Name Eliezer nochmal in der Bibel vorkommt. Wissen Sie, wo er vorkommt? Bitte? Ja, ja, Abrahams Knecht. Der Knecht Abrahams, der die Rebekka da suchen geht, nicht? Aber das waren beides mal feine Kerle, Eliezer. Den Namen sollte man sich doch seinen Kindern beilegen. Das waren große Vorgänger. Eliezer heißt zu Deutsch, doch Herr ist meine Hilfe. Doch Herr ist meine Hilfe. Ja, den Namen konnte man brauchen. Dann nimmt ihn der Herr und sagt, du stiller Seelsorger, du sollst jetzt mal vor allen Fürsten und Königen hintreten und sagen, es ist alles wieder göttlich. Oh Herr, das kann ich nicht. Ich will es. Kann ich nicht. Besinn dich, wie du heißt. Doch Herr ist meine Hilfe. Ein schöner Name, nicht? Ach, ich möchte mich auch geistlicherweise Eliezer nennen lassen, nicht? Und das dürfen wir einfach glauben, dass das wahr ist. Der Herr ist meine Hilfe, ist eine wundervolle Sache. Der König aller Könige ist meine Hilfe. Nicht? So dürfen wir morgen also den Tag anfangen. Sagen Sie mal still Eliezer vor sich hin. Und dieser Eliezer war der Sohn Dodavas. Der Vater, der hieß Dodavas, das war ein merkwürdiger Name. Das heißt zu Deutsch, der Herr ist mein Freund. Na ja, der hat schon ein schönes Erbe mitgehabt, dieser Eliezer. Wenn man einen Vater hat, der sich nennt, doch Herr ist mein Freund. Denken Sie, dass die Leute im Orient sich den Namen meistens nicht bei der Kindtaufe kriegten, sondern sich oft später zulegten als ein Programm für ihr Leben. Der Vater hat gesagt, der Herr ist mein Freund. Ein Mann, der sagen konnte, weiß und glaube ich's Beste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Und der Sohn heißt doch, Herr ist meine Hilfe und fährt fort, und dass in allen Fällen er mir zu Rechten stehe. Sagt der Sohn, dann zweite Hälfte, nicht, er ist meine Hilfe. Und dämpfe Sturm und Wellen, und was mir bringet weh. Das haben Vater und Sohn miteinander gesungen, diesen herrlichen Paul Gerhardt-Vers. Na, also vielleicht gehe ich zu weit, wenn ich sage, erlauben Sie mir, zur Sache machen mir Freude. Die beiden waren aus Maresa. Und Maresa, das heißt Besitz oder ich habe es. Der Name passt. Die waren nicht doch zu Hause, wo man sagt, ja, vielleicht gibt es Gott. Wird mal einer gesagt, wissen Sie, ich glaube an Gott, vielleicht gibt es ja keinen, aber falls einen gibt, fahre ich sicherer, wenn ich dann an ihn geglaubt habe. Nicht? Ey, die waren nicht zu Hause in so einem nebelhaften, vielleicht bist du ein Kind Gottes, ich hoffe es, sondern sie waren in Maresa zu Hause. Ich habe es. Nun weiß und glaube ich's feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Jeder hat noch einen Neukirchener Abreißkalender in seiner Wohnung. Kaufen Sie den Müll da draußen. Nicht wahr? Wir haben, glaube ich, 1000 Kalender bestellt, die wollen die Jungs absetzen. Und da ist dann immer so ein kleiner Reingewinn, den kriegen sie in der Abteilungskasse. Das ist, da bin ich furchtbar dafür, das ist eine Unterstützung der Jugendarbeit, nicht? Sie unterstützen die Jugendarbeit und tun in ihrem eigenen Leben was Gutes, wenn sie so Kalender kaufen. Die Kerlchen da draußen, mit einem Eifer stehen sie da und haben einen Büchertisch, nicht? Den Kalender für 60 schon, du liebe Zeit. Also gucken Sie es an und kaufen sich ein. Und dann war ich also in Leipzig im Diakonissenhaus. Und wiederum, wie vor 2 Jahren, hat es mich schrecklich erschüttert, dass der Schwestern Nachtwachen machen. Nicht wahr? Mit einer ja doch minderen Ernährung als bei uns. Und keinen Tropfen Kaffee haben. Es gibt jetzt Kaffee, aber es ist so teuer, dass sie also nur Kapitalisten leisten können. Die gibt es aber nicht da drüben, nicht wahr? Und da habe ich gesagt, gib mir 20 Namen von so Schwestern und wir schicken denen jetzt, ein halbes Pfund Kaffee darf man schicken, nicht? Und ich würde gern, ich habe noch ein paar Adressen, eine Reihe habe ich schon los, an Leute geben, die das nicht nur einmal machen, sondern mit diesen Schwestern in Verbindung bleiben. Da ist zum Beispiel eine, hier der August Hoffmann, der hat vor 2 Jahren angefangen, die Schwester lässt euch grüßen und danken und danken und grüßen. Fürchterlich, nicht? Da habe ich noch so ein paar Adressen, Thank you. gar nicht viel zu erzählen, eben sagen, wie das in Leipzig war. Das ist meine erste DDR-Reise gewesen, die ohne jede äußere Aufregung vonstatten gegangen ist, nicht wahr? Ich bin letzten Sonntagnacht mit dem Nachtschnellzug nach Leipzig gefahren, wurde herrlich abgeholt, war erstaunt, wie die Messestadt ihren Bahnhof aufbaut, diesen riesigen Bahnhof wieder in Schuss kriegt, nicht? Und man hat den Eindruck, dass Leipzig eine besondere Stadt ist, einfach durch die Messe. Und nun war ich im Diakonissenhaus untergebracht bei diesen Diakonissen. Ich kann sagen, dass ich von allen Seiten furchtbar viel Förderung und Liebe gefunden habe. Nicht nur bei den Diakonissen, die also schon froh waren, dass sie, die dachten mit Freude an den Kaffee, den wir vor 2 Jahren gekriegt haben, da schwärmten sie noch von. Da hatten sie alle gesammelt und hat an Weihnachten für alle Kaffee gegeben. Und ein Fall, die sind also weiter betreut worden, und da habe ich gesagt, liebe Frau Oberin, kommen Sie, geben Sie wieder so 20 Adressen, die wollen wir jetzt hier, also nehmen Sie aufs Herz, wenn Sie nicht mehr können, geben Sie die Adresse weiter. Aber ich muss dankbar bekennen, dass ich auch von Seiten der Behörden also wirklich nett behandelt worden bin. Es war da sogar so ein Empfang mir zu Ehren von allerlei prominenten Leuten, Bezirksausschuss, ich komme da nicht so ganz raus. Da gab es also guten Kaffee, das war sehr nett, nicht? Und wir haben lieb und freundlich und nett miteinander geredet, über Frieden und alles Mögliche. Ich finde das, also ich habe das sehr angenehm empfunden, muss ich sagen, diese freundliche Bewillkommnung da. Das macht mir Hoffnung, dass es noch weiter möglich sein wird. Aber meine eigentliche Aufgabe war ja nun die Evangelisation. Wissen Sie, das Ganze ist natürlich sehr anstrengend. Ich bin ein wenig durchgedreht nach dieser Reise. Ich kam Samstagabend zurück, weil es ja doch wirklich eine erschreckend andere Welt ist. Das ist furchtbar, wie wir uns von Monat zu Monat weiter auseinanderleben. Nicht im ganzen Denken und so weiter. Und gerade darum ist mir das so. Ich habe den Leuten auch gesagt, das ist mir so wichtig. Also solange ich die Genehmigung kriege, werde ich darüber gehen. Auch wenn es für einen alten Mann manchmal ein bisschen strapaziös ist, so 9 Stunden Reise. Sie haben keine Möglichkeit, groß zu werben. Nicht wahr, wenn ich denke, wie bei uns bei Evangelisation geworben wird, tausende von Handzetteln und Presse und Plakate. Sie haben weder Handzettel machen können, noch haben sie Plakate machen können. Diese Nathanaelkirche, also es gibt zwar, die größte Kirche ist die Thomanerkirche, Thomaskirche, wo der Thomanerchor ist, wo Bach war, die ist im Zentrum, aber die ist ein arg im Zentrum, verstehen Sie, der City. Und da haben wir die Migration nach, in die zweitgrößte Kirche gelegt, die Nathanaelkirche in Lindenau. Die hatte 75-Jahr-Jubiläum und nun war angekündigt, wir haben eine Woche lang Abendgottesdienste aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums. Nun muss ich sagen, was Langweiligeres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn also einer ankündigen würde, 75-jähriges Jubiläum der Kreuzeskirche, aus Anlass dessen wird also Pastor Bumskopf aus sowieso eine Woche lang Abendvorträge halten. Ich glaube nicht, dass die Kreuzeskirche bersten würde bei so einer Angelegenheit. Und das ist mir das Interessante, das ist auch etwas von der anderen Welt, nicht? Dass am ersten Abend daraufhin diese Kirche, sie hat etwa, wissen Sie, entspricht etwas der alten Pauluskirche, wer die noch gekannt hat. So ein neugotischer Bau, ungemütlich, riesenhohe Galerien, eine riesenhohe Kanzel, die Galerien sind noch höher und ich sehe gar nicht, wer auf den Galerien sitzt. Und ich bin vorher immer, wenn der Posaunenchor spielte, raufgeschlichen, um zu sehen, ob da was sitzt. Und da oben saß nun so eine Wendeltreppe hin darauf, so eine tolle. Und es war einfach schön, wie diese Galerien, diese etwas unsichtbaren Galerien da oben, so der Zufluchtsort wurde von allen möglichen Leuten, die, man sah, noch nicht den Mut hatten, ganz vorne hinzusitzen. Nicht? Da oben saß junges Volk und so Männer. Es war einfach herrlich. Nicht am ersten Abend schon war diese Kirche, sagen wir, besetzt, nicht? Am zweiten Abend stellten sie halt da Platz voll und die Gänge mit Stühlen und dann wurde das voll und von da ab Wurde es einfach herrlich, nicht? Wurde einfach herrlich, so wie ich es liebe, nicht? Ich sage immer, ich habe keine Angst vor einer vollen Kirche, bloß von einer leeren. Wissen Sie, wenn so die Kanzelstufen voll sind und man kann sich gar nicht bewegen, weil da auch noch einer drin sitzt und die Galerien über die vollen, die Köpfe rührend runterhängen. Das war einfach herrlich, also rein äußerlich einfach eine herrliche Schlacht. Aber was für mich natürlich geistig nun auch sehr anstrengend ist, dass ich einfach nicht reden kann wie hier, weil die Leute anders denken. Verstehen Sie, ich kann hier Gott sagen, im Gottesdienst und hier. Da sind wir uns einig, dass Gott gemeint ist, der Schöpfer Himmels und der Erde, das existiert. Ich sage, wenn ich hier Gott sage, bin ich ja in einer Welt, wo die Kinder in der Schule gelehrt kriegen, Gott lebt ja nicht. Gott existiert nicht. Der Sputnik und der Lutnik haben bewiesen, dass Gott gar nicht da ist. Nicht wahr? Und das wird gehämmert. Ich kann also nicht einfach von Gott reden. Ich habe den Fall gesagt, das dürft ihr nicht machen. Das ist so selbstverständlich. Denn dann sagen die Leute, ach, der ist noch nicht aufgeklärt und der weiß das nicht. Ich muss also in jedem, nicht nur ein Beispiel, in jedem Vortrag, wenn ich anfange, eben, Moment mal, wenn ich Gott sage, weiß ich, was ich sage. Wir vermuten nicht ein höheres Wesen. Wir glauben an Gott, und wir wissen, dass Gott ist. Warum wissen wir das? Etwa, er hat sich offenbart in Jesus. Nicht, oder ich rede davon, dass Gott absolut nicht da oben ist, wo der Sputnik kreist. Das nächste Mal. Hans Dilly hat auf dem Kirchentag darüber geredet, der Sputnik liebe Gott, und erschien gerade in den Tagen große Artikel gegen Hans Dilly. Jetzt plötzlich besinnen sich die Pfarrer drauf, dass Gott nicht da oben säße. Da habe ich gesagt, da habe ich mich jetzt nicht drauf besonnen im letzten notvollen Augenblick, sondern Moment mal, das steht in meiner Bibel, hier steht vor 2000 Jahren gesagt, er ist nicht ferne, der Boden ist ferne, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Verstehen Sie, ich muss also einfach diese Atmosphäre ja in Betracht ziehen, diese völlig andere Denkluft und Lebensluft, in der die Menschen sind. Das ist sehr schwer für einen alten Mann geistig, sich zu umstellen. Ich bin da am Montagmorgen angekommen, einen Montag lang durch die Stadt gezogen, habe immer gesagt, mit allen Poren schnüffle ich zuerst einmal die Atmosphäre ein, nicht wahr? Da so in der Schlange, wo sie sich anmelden, nicht wahr? Was sie da reden und mit jungen Bossen, da halte ich mich, nicht? Und über Kirche und über Gott und so, dass ich bis zum Abend einigermaßen. Aber mit Todesangst dann, nicht? Wird das Wort ankommen, werden die sagen, ach, das ist ein westliches Gerede. Und das war einfach etwas, was am Ende dann Gottes Geist schenkt. Dass mir am zweiten Abend, mich abends so ein Arzt anruft, gar kein christlicher Mann, wir wundern, dass er gekommen war. Und sagt, Pastor Busch, Sie haben gesprochen, als wenn Sie dauernd unter uns lebten. Wie schön. Verstehen Sie, das kann Gott geben. Aber das ist ein Geschenk, das ist ein atemberaubendes Geschenk, nicht? Dass man redet, als wenn man unter ihm lebt und kommt von der anderen Welt hier. Ich war ziemlich erschossen, als ich am Samstagmorgen um vieler großer Begleitung abfuhr. Eine Frau wollte partout am Freitagabend, dass man Posaunenchor an den Bahnhof schicken müsste, um den Pastor Busch noch wegzubringen. Und wir haben mit Mühe den Leuten klar machen können, das wäre das größte Unglück, je geräuschloser wir das machen, desto mehr habe ich Chancen, mal wieder hinzukommen.